Mein heutiger Gast ist Lars Bösel. Lars nennt sich selbst ein Brückenbauer, nachdem er 30 Jahre als Angestellter, unter anderem Farbbildröhren gebaut hat, ist er nun seit 3 Jahren selbstständig. Lars gehört zu den ersten Hivern und wir erfahren, warum sich eine Zigarre zu rauchen genauso wie ein langer Tag in digitalen Meetings anfühlt und dass wir lernen müssen, auch erfolgreich scheitern zu können. Dazu verfassen wir beide eine kleine Liebesnarrative für die neue Narrative. Und Lars erklärt uns, was der Unterschied ist, Staubsauger zu verkaufen und die neue Narrative weiterzuempfehlen. Genießt es und viel Spaß mit Lars im Happy Bees Podcast. Guten Morgen, Lars. Schön, dass wir heute zum zweiten Happy Bees Podcast zusammengekommen sind. Du warst mit einer der ersten, die sich auf die Slack-Nachricht gemeldet haben, um dabei zu sein. Und daher finde ich es richtig klasse, dass wir heute die zweite Folge miteinander aufnehmen. Und um den anderen ein Bild von dir zu geben, würde ich mich freuen, wenn du dich in 3 bis 4 Sätzen vorstellen würdest.
Ja, guten Morgen, Janik. Herzlichen Dank überhaupt für die Einladung. Ich fand die Idee super toll, so mal sich selbst zu reflektieren und so auf so ein paar wesentliche Dinge zu kommen und natürlich die Community irgendwie teilhaben zu lassen, wer man ist, weil das viel schöner ist, als in einer Vorstellungsrunde sich vorzustellen und Worte zu schreiben. Das ist halt so. Ja, Lars Bösel, mein Name, 53 Jahre, echter Berliner. War über 30 Jahre in unterschiedlichen Positionen und Jobs angestellt, vom Farbbildröhrenbauer über Banker, über Unternehmensberater bis hin zum Vertriebler und Managementvertrieb. Das Ganze über 30 Jahre und dann habe ich im Endeffekt alles hingeschmissen, habe mich vor 3 Jahren selbstständig gemacht, nachdem ich Coach-Ausbildung angefangen hatte, die mich sehr inspiriert hat und habe mich selbstständig gemacht als Coach und Berater. Ich nenne mich gar nicht so, ich nenne mich mehr Brückenbauer, dahingehend, dass ich also Menschen helfe, von A nach B zu kommen. Entweder wenn A so schlecht ist, dass man da weg will oder wenn B so reizt. Und ich begleite halt Einzelpersonen, Unternehmen, schwerpunktmäßig Führungskräfte und Teams auf diesem Weg in Veränderungsprozessen, Konfliktbearbeitung, Kommunikation, Skillentwicklung, alles was so ist. Und es ist ein Traumjob für mich.
Genial, dass du nach 30 Jahren deinen Traumjob gefunden hast. Um noch ein besseres Bild von dir zu bekommen, verrat uns doch noch einen Funfact. Hast du da was für uns?
Etwas, wo ganz viele Leute nicht mit anfangen können. Ich bin leidenschaftlicher Quark- und Leinölesser in unterschiedlichsten Variationen und versuche Menschen auch zu begeistern, dass man Leinöl nicht nur zum Fensterstreichen der Holzrahmen nutzen kann, sondern dass das ein ganz tolles Lebensmittel ist. Und es gibt ein paar, die habe ich schon überzeugt, aber es gibt auch welche, die sich beharrlich verweigern. Aber also Quark mit Leinöl früh und abends ist möglich. Mit Kartoffeln, mit Brot, mit sonst was, echt lecker.
Ja, und super gesund, wie ich das irgendwann mal gelernt habe. Wie bist du auf The Dive und den The Dive Hive aufmerksam geworden?
Ja, das ist relativ einfach. Ich habe The Dive kennengelernt über eine Freundin, die eine sehr gute Freundin vom Simon ist, der Mitgründer bei The Dive war. Und irgendwann habe ich mitbekommen, dass es sozusagen einen Dive Hive gibt. Und dann habe ich gesagt, das war gerade die Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, oh, da mache ich mit, das hört sich echt spannend an, da kann ich also auch partizipieren und mich einbringen und da war der ja auch noch anders strukturiert. Ja, und dann bin ich da Mitglied geworden und seitdem bin ich in The Dive Hive auf ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltungen immer mal präsent, alles was es so gab und fühle mich in dieser Gemeinschaft von Menschen, die versuchen Dinge anders zu machen, aber eben nicht mit Gewalt, sondern mit ganz viel Bedacht. Schon mit Stringenz fühle ich mich unwahrscheinlich wohl, weil man halt Menschen trifft, die irgendwie eine gleiche Wellenlänge haben von dem, was sie für Vorstellungen haben, wie Wirtschaften zukünftig funktionieren könnte und gutes Wirtschaften, ohne auch ökonomische Regeln außer Acht zu lassen. Ja, und so bin ich zu The Dive Hive gekommen und seitdem treues Mitglied, habe gerade gestern sozusagen mein Karma-Abo bestellt, weil wir die Diver der ersten Stunde das Abo damals mit drin haben, weil es ja eine bezahlte Mitgliedschaft war. Jetzt ist das ja sozusagen eine kostenfreie und damit fällt natürlich auch das sozusagen die freie Lieferung von den neuen Narrativen aus. Da das eine super Zeitschrift ist, habe ich gedacht, das musste machen. Gestern habe ich die Mail beantwortet und hoffe, dass das dann jetzt alles weitergeht, ich eine Rechnung kriege und also praktisch diesen Zweig auch unterstützen kann.
Ja, ich glaube, man kann in dieser Zeit nichts Besseres machen, als Karma-Abo abzuschließen. Daher richtig, richtig gut, Lars. Ja, vielleicht auch alle, die noch kein Karma-Abo haben und im Hype sind, ihr würdet der neuen Narrative und somit auch einen Teil von The Dive bestimmt einen großen Gefallen tun, wenn ihr diese jetzt supportet.
Also diesen Mut, diese viele Arbeit, ich merke das ja, soweit ich Sachen vorbereite, jetzt habe ich keine Zeitschrift, aber wie viel Arbeit da drin steckt in der Recherche, in Grafiken, in guten Beiträgen, in Interviewpartner zu finden und immer wieder neue Themen spannend aufzubereiten und so, dass du das, was du liest, sofort nutzen kannst, was nicht irgendwelcher theoretischer, abgedroschener Punkt, Punkt, Punkt ist, das finde ich echt faszinierend. Und immer irgendwie überrascht zu werden mit dem, was da drin ist, ja, das ist.
Ich bin jetzt auch schon gespannt, was die neue Ausgabe für ein Titelthema hat und was sie uns mit auf den Weg geben wird.
Ich habe schon das Moderatorenbild, was man in Zoom einstellen kann, genutzt, weil ich dachte, das ist so cool. Du gehst immer unter und jetzt können alle sehen, wer hat eigentlich in so einem Meeting den Hut auf und im Zweifelsfall kriegt dann halt ein anderer. Aber so, das sind so die kleinen Dinge oder auch diese Aufkleberaktionen und so. Tolle Sachen, wo man sagt, ey, cool, also das macht das aus und eben nicht. Ich meine, neue Narrative muss irgendwie überlegen, aber eben nicht diese platte Werbung, sondern das eben wirklich alles so machen, dass man sagt, wir wollen uns so tragen, dass wir auch einen echten Mehrwert liefern können. Und das finde ich faszinierend.
Ja, schön, das freut mich sehr, sehr dolle.
Das war der Werbeblock für die neuen Narrative.
Ja, genau. Ja, Sie haben keine eigene Werbung, daher müssen wir das jetzt übernehmen.
Ja, das mache ich aber gerne, weil ich kenne wirklich nicht viele so gute Zeitschriften.
Mich auch und für mich ist auch die Mission, immer wieder Freunde davon zu überzeugen oder Personen, denen das gefallen könnte, denen einfach mal ein Heft in die Hand zu drücken. Und wenn es ihnen gefällt, sollen sie sich ein Karma-Abo abschließen und das Magazin einer weiteren Person.
Also ich habe auch zig Zeitschriften schon unter Leute gebracht, die dann auch die Zeitschrift abonniert haben, auch Kunden von mir. Ich sage, wenn ihr mal was anderes lesen wollt, wenn ihr nicht die klassische Wirtschaftszeitung haben wollt, aber doch Wirtschaft, wenn ihr Dinge haben wollt mit Tipps und Tricks und Tools, die ihr sofort nutzen könnt, schaut euch das mal an. Und dann immer, wenn ich in der Uferstraße war, in der Base 1, ein paar Hefte mitgenommen und weiterverteilt, weil das ist die beste Werbung, die du machen kannst, weil es natürlich immer schon so war, dass Leute Leuten vertrauen, die sie kennen. Ne? Und wenn ich jetzt anfangen würde, Staubsauger verkaufen, wäre das vielleicht anders, aber ich verkaufe das ja nicht, ich bekomme ja dafür nichts, aber ich stehe halt zu dieser Idee und das ist es ja.
Das freut mich sehr, sehr schön. Dann kommen wir direkt mal zur nächsten Frage. Was hat im Moment deine Aufmerksamkeit?
Ja, also meine aktuelle Aufmerksamkeit liegt eigentlich darin, mir Gedanken zu machen, kann ich mein Geschäft oder meine Geschäftsgrundlage verändern, als das bis vor 3 Wochen noch so war. Denn ich habe, seit ich mich selbstständig gemacht habe, keinerlei Akquise gemacht. Ich habe alles, was ich an Aufträgen hatte und habe, über mein Netzwerk bekommen. Also Freunde, Kollegen, Kunden, die ich vor 12 Jahren mal hatte, die gelesen haben, was ich mache und sagen, kommen Sie mal vorbei, wir beschäftigen uns gerade damit, wie wäre es denn? Also ich habe keinerlei Werbung gemacht. Ich habe allerdings immer mein Netzwerk gepflegt. Dahingehend, dass ich also immer in Kontakt war mit Leuten, mit Kunden und so weiter und so fort. Mal guten Tag, wie geht's, Geburtstag etc. So, und jetzt ist das aber so ein bisschen plötzlich weg. Weil natürlich mein Netzwerk auch mit sich zu kämpfen hat. Ich sage, okay, kriege ich jetzt eigentlich neue Kunden? Meine Webseite immer nur eine erweiterte Visitenkarte war und ich mir jetzt Gedanken mache, okay, jetzt musst du erst mal gucken, wer geht auf deine Webseite, also mal mit Google Analytics angefangen, was hat das eigentlich zu bedeuten, was musst du DSGVO-konform dort berücksichtigen und. Dann, wo lerne ich jetzt eigentlich auch neue Netzwerkleute zu kennen und zwar jetzt gar nicht so wie wir in the Dive Hive, wo man sich auch austauscht, sondern was können potenzielle Kunden sein, wie kann ich eigentlich meine Vorträge, meine Workshops, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, auch in dieser Zeit am Mann bringen. Also momentan beschäftigt mich, also auf der einen Seite Netzwerk erweitern und zwar so erweitern, dass das auch potenzielle Kunden sein können, plus natürlich die man jetzt im Corona-Leben kennenlernt, ne, das ist ja auch so. Plus dahin, wie kann ich, also welche meiner Leistungen kann ich online anbieten und macht das überhaupt Sinn? Also ich arbeite jetzt gerade, ich habe letzte Woche so einen Impulsvortrag gemacht zum Thema Führen in der Krise. Den werde ich jetzt mal praktisch als Webinar zur Verfügung stellen, auch mal aufnehmen, alles sowas. Also wie kann ich mein Geschäftsmodell eigentlich erweitern? Ja, weil ich habe nicht vor, was anderes zu machen. Ich möchte ja, wenn wir da durchkommen, das weitermachen. Ob das funktioniert, werde ich sehen, aber da bin ich guten Mutes und probiere jetzt eigentlich aus. Also wie das auf dieser Change-Kurve dann ziemlich weit oben schon ist, dass man anfängt, ins Handeln wiederzukommen.
Ja, schön. Sozusagen hat deine Aufmerksamkeit sehr, sehr viel deines Geschäftes
Ja,
auch.
das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich natürlich sehr viel mit Freunden und Familie in Kontakt bin, weil ich sehr viele Freunde habe, auch die selbstständig sind, die also jetzt wirklich auch in tiefe Löcher fallen. Und gerade auch viele Freunde, die noch nie in einem Homeoffice gearbeitet haben, die dann sagen, hey, du arbeitest doch schon so lange, ich dreh durch hier, die Kinder sind da, ich weiß nicht mehr, wie ich arbeiten soll. Und wo man dann sagt, okay, was kann jetzt wirklich helfen, in so einem Homeoffice-Tag zu strukturieren, durchzukommen und nicht und trotzdem noch halbwegs effektiv zu arbeiten. Also das ist so die zweite Schiene. Und natürlich die Aufmerksamkeit, ein irrer Bedarf an Gesprächen. Also noch nie in meinem Leben habe ich so viele, also Dialoge und was weiß ich, große Konferenzen gehabt, wo Leute sich ausgetauscht haben und über ihre Gefühle gesprochen haben. Das ist schon echt erstaunlich. Also das hat natürlich auch die Aufmerksamkeit, einfach mal Leuten zuzuhören.
Oh, total schön, das insbesondere das Letzte, dass Personen immer mehr ihre Gefühle teilen möchten und auch wirklich über ihre Gefühle reden. Und das ist ja in unserer Gesellschaft, insbesondere in Deutschland, in Unterschied kommt immer darauf an, welche Generation man guckt, aber nicht die Normalität. Wenn das sozusagen auch immer mehr wird, auch dass man im Business-Kontext über Gefühle redet und man jetzt in so einer Zeit damit anfängt.
Ja, weil es so ist, dass, also in Deutschland ist ja Scheitern sowieso immer noch also sozusagen schlecht behaftet, statt zu sagen, wir sind erfolgreich gescheitert oder wir haben einen Weg gefunden, wie er nicht funktioniert hat oder was auch immer. Und wenn es Leuten schlecht geht, dass das immer noch so behaftet ist, dass das ein Zeichen von Schwäche ist. Aber zuzugeben, dass die Situation scheiße ist und die ist scheiße, da brauchen wir uns doch überhaupt nicht was vorzumachen. Wer, also na klar, ist jetzt Gewinner, aber das ist keine tolle Situation und das auch mal rauszulassen und zu sagen, ich fühle mich scheiße, weil das ist einfach nicht gut gelaufen und ich kann nicht dafür, dass das jetzt so ist und mich ärgert, das muss man zulassen, aber dann sozusagen auch die Kurve wieder zu kriegen und nicht in so eine Abwärtsspirale zu kommen. Und ich finde, das ist wichtig, weil das auch befreit, aber eben nicht in diesen Jammermodus verfallen, sondern sagen, okay, was machen wir denn da jetzt eigentlich? Es ist eine Scheißsituation, wir müssen jetzt durch, was kann helfen, was kann nicht helfen, wer kann uns helfen, wie können wir uns gegenseitig helfen? Und das erlebe ich natürlich momentan in ganz vielen Facetten.
Spannend. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten Frage, weil die geht ja so ein bisschen mit einher. Sagen, welche Veränderungen hast du in den letzten Wochen erfahren? Also du hast ja eben schon bei Aufmerksamkeit sehr darüber geredet, dass sich sozusagen auch deine Arbeit verändert hat. Aber was genau oder was ist so, was kannst du da sozusagen noch zu beisteuern?
Also die größte Veränderung war, dass der März und der April die besten Monate meiner Selbstständigkeit hätten werden können. Umsatzmäßig. Das wurde halt je gebremst, wirklich, also wirklich aus voller Fahrt, jetzt nicht ganz auf null, aber eben auf voller Fahrt gebremst. Mich hat wirklich bis jetzt, bis in April, gerettet ein Auftrag aus einer völlig unerwarteten Ecke. Meine alte Firma hat ein Projekt gehabt, was nicht gut lief und hat mich sozusagen als Fachmann und als Coach, Mentor, Mediator dort reingeholt und ich habe wirklich also mit dem Unternehmen erst vor Ort und dann remote gearbeitet und praktisch von einem Rückabwicklungsauftragsdrohung wieder in den Normalmodus das überführt und da bin ich schon echt stolz drauf und ich hatte gar keine Zeit, mich darauf groß einzustellen und hatte auch nicht vor, dass meine alte Firma mal mich irgendwann für irgendwas beauftragt, aber es war halt so und das hat mich gerettet. Aber die Veränderung, also von heute auf morgen eigentlich unverschuldet nicht mehr weiterarbeiten zu können in der Form. Das war eigentlich die größte Veränderung und komplett alles in den PC zu verlagern. Also jedes Meeting, jedes Telefonat, das war eine unwahrscheinlich große Veränderung. Allerdings schätze ich das inzwischen auch sehr, weil man halt mit vielen Tools unwahrscheinlich gut mit Menschen arbeiten kann. Und wir jetzt im Endeffekt dazu gezwungen werden, und dieses Zwingen bedeutet ja auch, sich kreativ Gedanken zu machen, wie kann ich das am besten machen? Und auch den Raum zu geben, auszuprobieren, ja. Und ich persönlich freue mich darauf, weil ich glaube, dass davon was übrig bleiben wird, wenn wir alle mal irgendwie da durchgekommen sind. Wenn wir also eine stärkere Mischung haben werden zwischen Präsenz und virtuell auf alle Fälle. Das war das, was die größte Veränderung war und für mich wirklich erstaunlich, mit wie vielen Leuten man plötzlich in Gespräche gekommen ist, von denen man jahrelang nichts gehört hat. Also ich finde, egal ob das jetzt nachhaltige Kontakte sind, aber das, was möglich war, dass plötzlich Menschen wieder miteinander geredet haben oder ins Gespräch gekommen sind und viel intensiver ins Gespräch gekommen sind, das finde ich schon erstaunlich. Also das ist so eine richtig große Veränderung.
Was ich nochmal nachfragen würde, wie geht's dir sozusagen damit, dass sich jetzt alles ja seit 3-4 Wochen bei dir digitale verschoben hat? Wie fühlst du dich damit?
Also eigentlich fühle ich da mich gar nicht mit schlecht, weil ich natürlich als einen meiner Beratungsfelder ja auch habe, die digitale Welt oder Digitalisierung und Agilität und alles, was so kommt. Und die bekommen natürlich jetzt momentan eine Bedeutung, die sozusagen Firmen ja unter Zwang setzt, was zu tun. Und wir sehen ja, wie schnell Dinge passieren können und auch plötzlich Entscheidungen getroffen werden und plötzlich auch Programme gestampft werden, dass man digital Formulare hat, was also undenkbar schien vor 5-6 Wochen. Also damit geht es mir eigentlich sehr, sehr gut, weil es die Möglichkeit gibt, natürlich auch schnell zu agieren. Ja, also machst mal schnell irgendwie so ein Zoom-Meeting oder ein Go-To-Meeting oder was immer man für ein Tool nutzt und kannst mit Leuten arbeiten. Und anders als bei Präsenz, also so Präsenz-Workshops oder Trainings oder Skill-Entwicklung, selbst Gruppencoachings, es ist anders, wenn alle per Bildschirm sich angucken können. Plötzlich können sich alle in die Augen gucken, was im echten Leben nicht geht, ja, wenn du eine Gruppe hast, im Normalfall. Ja, und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend und auch, wie effektiv man digitale Tools nutzen kann, also mit Breakout-Sessions, mit Interaktion, mit Spielen, die man übers Netz machen kann in Gruppen und sowas. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was möglich ist. Und manchmal schwenke ich dann so und denke, was wäre eigentlich, wenn uns das vor 20 Jahren passiert wäre? Das male ich mir jetzt mal nicht aus. Also das dränge ich dann weg. Aber das ist, finde ich, faszinierend. Also mich stört das nicht. Ich hätte nur gerne die gute Mischung zwischen digital und Realität.
Ist es anstrengend für dich?
Ja, also eine der größten Learnings momentan ist, dass so ein Tag am Rechner, ich habe früher schon lange am Rechner gearbeitet, hast du Workshops vorbereitet, Coachings vorbereitet, alles Mögliche, ja, Vorträge. Aber wenn jetzt so ein Tag rum ist, ist meine Stimme weg. Weil das Sprechen in die Kamera und an den PC ist irgendwie anders, als wenn man im echten Leben, also mit Leuten spricht. Ich weiß nicht warum, ich habe jetzt also auch da nicht weiter nachgeforscht. Aber wenn ich abends den Rechner ausmache, dann habe ich das Gefühl, ich habe 10 Whiskys getrunken. Ja, oder eine Zigarre geraucht oder was weiß ich. Also man ist irgendwie, also es ist alles viel rauer und es ist wirklich anstrengend. Und das war etwas, was ich dachte, okay, das ist schon etwas, wo man auch drauf achten soll und natürlich auch, wie die Konzentration ist. Also, dass es anstrengender ist, online zu arbeiten als vor Ort, auch was Pausen betrifft und so weiter und so fort. Und gerade eben auch darauf zu achten, wie sind die anderen, wie guckst du, wie sitzt du, spür ich Erschöpfung, weil man ganz anders sensibel auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schauen muss halt bei sowas. Aber das finde ich sehr spannend, weil das natürlich jetzt auch den Raum gibt, das zu lernen.
Ja, da können wir direkt lernen. Das ist direkt das nächste Stichwort für die nächste Frage. Und davon, was hast du als letztes dazugelernt?
Ja, also das eine schon, dass ich die Erfahrung gemacht habe, Konferenzen anstrengend, dass man gutes Licht braucht. Also ich habe jetzt mein Fotolicht nicht an, weil die Sonne hier noch so scheint. Dass es ganz viel ausmacht, natürlich, wenn man online arbeitet, auch etwas halbwegs gute Technik zu haben. Also angefangen, wenn man jetzt auch mit mehr Leuten arbeiten will, ein ordentliches Mikrofon zu haben. Die PCs-Kameras sind inzwischen sehr, sehr gut, aber eine gute Beleuchtung, wo also mein Gesicht halbwegs gut ausgeleuchtet ist, das ist das eine. Das zweite ist, dass es ganz gut ist, wenn man einen vernünftigen Hintergrund hat oder man stellt sich halt einen digitalen Hintergrund ein. Einfach, wenn man sagt, ich möchte auch meine Privatsphäre schützen. Also sozusagen das virtuelle Arbeiten ist schon anders als das Live-Präsenz-Arbeiten. Und was ich gelernt habe, wie schnell Menschen sich auch umstellen können auf digitales Arbeiten. Wo alle gesagt haben, das geht nicht und das machen wir nicht. Also die Freundin, über die ich auch The Dive und The Dive Hive kennengelernt habe, die Salonierin, die hat also einen eigenen Salon. Wir haben den 100. Salon, den sie hatte, durften wir bei The Dive sozusagen ausrichten. Und ich war der Moderator und habe mit zwei Salonierinnen und einer Museumsleiterin die Salonkultur erforscht, gesprochen. Und einer meiner damals noch, das war im Anfang März, also noch bevor Lockdown war, ja, also wo das losging, aber noch nicht klar war, eine meiner etwas ketzerischen Fragen war, wird es mal digitale Salons geben? Und kannst dir vorstellen, da war eine große Diskussion, nein, und man muss mit den Leuten sprechen und das muss Interaktion sein. Und am Samstag gibt es den ersten digitalen Salon von ihr und die hat schon über 80 Anmeldungen. Ja, weil plötzlich natürlich für viele der Zugriff möglich ist. Da können Leute eben hinkommen, die eben nicht reisen könnten und so. Und das ist für mich so ein Learning, wie schnell Menschen sich umstellen können und wie Wahrheiten, die eigentlich oder feststehende Meinungen, sowas kann nicht funktionieren, quasi von heute auf morgen gekippt werden können. Einfach, weil die Rahmenbedingungen sich ändern. Und das finde ich halt so spannend, wenn Leute zulassen, dass wenn Rahmenbedingungen sich ändern, auch darauf zu reagieren und irgendwie zu sagen, auch wenn ich kein Fan davon war, aber das ist für mich eine Möglichkeit, meine Freunde zu erreichen. Und ich bin gespannt, wie das läuft. Und das finde ich faszinierend. Und das größte Learning ist halt, dass festgefahrene Meinungen eben mal ganz schnell auch ehrlich über Bord geworfen werden können.
Danke. Sehr, sehr schön, was du da gerade erzählt hast. Dann kommen wir zur letzten Frage und die handelt sozusagen von morgen und der Zukunft. Und was wünschst du dir dafür?
Ja, also wünsche ich mir erstmal für mich, dass mein Geschäft wieder so anläuft, dass man also davon auch leben kann und nicht Reserven braucht. Das ist erstmal so der Wunsch für mich persönlich, dass man gut durchkommt. Ich wünsche mir natürlich für alle um mich herum, mit denen ich zu tun habe, die ich kenne, die wirklich jetzt kämpfen und denen es, ich sag mal, materiell auch schlechter geht als mir möglicherweise, die da gut rauskommen. Ich wünschte mir, dass dieses Momentum, und ich glaube, man kann es in gewisser Weise so ein bisschen mit den Zuständen der Wende vergleichen, nämlich dahingehend, dass nicht klar war, was passiert, dass nicht klar war, in welche Richtung das geht. Natürlich war die Energie eine andere und die Hoffnung war eine andere der Menschen in großen Teilen. Aber ich hoffe mir und ich glaube, dass es jetzt wieder so ein Momentum ist, ich hoffe, dass dieses Momentum genutzt werden kann und man dahin kommt, dass man sagt, wenn wir jetzt an so einem Punkt sind, wo Wirtschaft sich verändert, wo wir sehen müssen, was passiert mit unseren Cafés, mit unserem Kunst, Kulturbetrieben, wie wird die Welt sozusagen danach aussehen? Was wollen wir eigentlich danach? Wollen wir nur noch große Ketten? Dass dieses Momentum in irgendeiner Art und Weise gut genutzt werden kann. Und zwar politisch, weil schlussendlich kannst du ohne politische Rahmenbedingungen das nicht tun. Das heißt also, Politiker wirklich den Mut haben, auch zu sagen, wir haben jetzt eine Chance, wir können jetzt sogar Klima irgendwo mit einbringen. Ich hatte es ja gesagt, wenn ich mir eben vorstelle, dass man der Lufthansa sagt, du kriegst staatliche Hilfen, wir verstaatlichen das, aber die Verpflichtung ist, im Zeitraum X hast du keine umweltschädlichen Flugzeuge mehr. Ich pauschalisiere das ein bisschen. Ja. Ja, oder Bekleidungskonzerne, hört auf, bezahlt die Leute in Indien und wo auch immer, in Asien, bezahlt die ordentlich oder so. Also, dass man sowas plötzlich auch miteinander vernetzen kann und natürlich, dass man irgendwie damit das Klima nicht zur Strecke bringt, weil ich habe die große Sorge, dass natürlich danach alle sagen, oh, jetzt reisen wir erst recht und die Autoindustrie hat ja schon angefangen, man müsste jetzt dann doch wieder größere Rahmenbedingungen setzen. Und ich dachte, nein, falscher Antritt, ganz falscher Antritt. Also die Hoffnung und der Wunsch wäre, dass wir dieses Momentum im Sinne einer guten Entwicklung, nicht nur Deutschland, sondern auch international auf die Reihe kriegen. Mein Optimismus ist etwas skeptisch, das will ich auch nicht verheimlichen, einfach weil ich überlege, was man alles so erlebt hat und wo man schon gedacht hat, jetzt wird alles gut und alles besser und dann haben wir im Endeffekt so weitergemacht wie bisher. Aber ich wünsche mir das wirklich und tue auch gerne meinen Teil dazu, ja.
Das resoniert auf jeden Fall sehr, sehr dolle mit mir und wie du ja am Anfang schon gesagt hast, dass wir bei The Dive Hive viele andersdenkende Personen sozusagen haben, können wir ja hier sozusagen auch schon anfangen und die Leute zusammen bekommen und über diese Themen reden. Dazu fällt mir gerade noch ein, dass im letzten Podcast von Geil Montag mit dem Stammgast Stefan Jansen das Thema auch so besprochen wurde.
Ja, höre ich auch immer. Ja, er redet immer schnell und viel, aber es ist ganz viel Diskussionsstoff dabei. Und meine Tochter hat an der Uni von ihm studiert, als er noch dort Rektor war am Bodensee. Und den Lasse Kroll kenne ich eben sehr gut. Wir treffen jetzt natürlich nicht mehr. Wir haben uns immer mal so zum Essen verabredet und er trinkt auch gerne einen guten Whisky.
Er hat auch den anderen Podcast, wie war das? Frummel und...
Genau. Warte mal, Aktien, Promille und Prozente. Und das ist halt toll, weil also das auch, dass sowas erhalten bleibt und dass natürlich auch dieser schon, und da meine ich jetzt den Spirit im positiven Sinne, dieser Austausch und dass Leute sich gegenseitig tragen, dass das erhalten bleibt und dass wir das irgendwie, also auch diesen Mut und diese Lust, sowas zu tun, toll finden. Also so toll wir das auch weiterführen können. Ja. Das wäre gut.
Das ist ein wundervolles Schlusswort. Danke dir. Danke dir für die zweite Folge, dass du dabei warst, dass du deine Geschichten und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das hat mir persönlich sehr, sehr viel Freude gemacht und ich habe sehr viel mitgenommen. Und ja, herzliches Dankeschön.
Gerne.
Nun kennt ihr einen weiteren Halver. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mit Lars in Kontakt treten wollt, dann gerne direkt im Slack-Channel oder über seine Website larsbösel.de. Wenn ihr auch dabei sein wollt und eine Folge mit mir zusammen im Happy Bees Podcast aufnehmen wollt, dann schreibt mir gerne direkt im Slack-Channel.